Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Heute wieder einmal ohne Dirk Schwitzke, der ist nämlich im Urlaub. By the way, der hat am Montag Geburtstag, also wenn ihr ihm Geburtstagsgrüße, Wünsche zukommen lassen wollt, könnt ihr das natürlich im Nachgang gerne machen. Nächste Woche wird er hoffentlich wieder dabei sein, aber die heutige Ausgabe müsst ihr, das vielleicht schon mal als Spoiler vorweg, diesmal wieder nur mit mir aushalten oder wie auch immer anhören, je nachdem, wie das Geschmäckle dahingehend ist. Ich habe auf jeden Fall einige interessante Themen mitgebracht und wie immer im ersten Teil so ein bisschen die allgemeine Übersicht der Themen, die für die kommende Woche anstehen und wie man die aktuelle Situation an den Finanzmärkten natürlich hier mit Schwerpunkt Europa, Deutschland einschätzen kann. Im zweiten Teil habe ich dann 5 interessante Unternehmen mitgebracht, die zumindest mal durch höhere Handelsvolumen bei der Comdirect aufgefallen sind und natürlich auch wieder das Buzzword-Thema bzw. die Buzzword-Kategorie ist dabei und im dritten Teil geht es dann um die Vorausschau, sprich was für Themen, Termine in der kommenden Woche dann anstehen, sowohl auf der makroökonomischen als auch auf der mikroökonomischen Seite und vielleicht auch nochmal so das ein oder andere Erklärstück, warum man als Marktteilnehmer darauf schauen sollte, beziehungsweise welche Unternehmen in der kommenden Woche interessant sein könnten. Also ein volles Programm, sicherlich nicht ganz uninteressant. Ich gehe mal gleich los in Teil 1 und nehme mir als erstes eins der vielen Großereignisse vor, die in der kommenden Woche zu sehen sein werden, und zwar das Sitzungsthema der Bank of Japan. Da wird nämlich am kommenden Montag, Dienstag, die Notenbank aus Japan zusammenkommen und über die weitere Zins- und Geldmarktpolitik in Japan sprechen. Warum ist das so interessant und so wichtig? Weil wahrscheinlich, wissen das noch nicht so richtig alle, in Japan weiterhin Negativzinsen vorhanden sind. Das heißt, wir haben hier weiterhin eine ultra lockere Geldpolitik in den letzten Monaten gehabt, währenddessen also in Europa die EZB die Zinsen angehoben hat, und auch in Amerika die Zinsen ja auf dem Niveau um 5% teilweise waren, sind in Japan die Zinsen bei minus 0,1%. Und da könnte sich tatsächlich in der kommenden Woche eine Trendwende abzeichnen. Das heißt also, viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Bank of Japan am Dienstag wahrscheinlich dann auf ihrer Abschlusspressekonferenz bekannt geben wird, dass man sich eben von der ultra lockeren Geldpolitik verabschieden wird und dahingehend dann die Zinsen annehmen wird. Warum hat man das in Japan gemacht? Das hatte den Grund, weil Japan über mehrere Jahrzehnte hinweg deflationäre Tendenzen hatte. Das heißt also, die Inflation war da gar kein Thema, sondern ganz im Gegenteil, die Preise sind sukzessive gefallen. Das hatte mehrere Gründe. Wir hatten insbesondere eine Überalterung der Gesellschaft, das heißt einen gewissen Konsumsättigungsgrad, der einfach dazu führte, dass die Unternehmen ihre Preise für die Produkte, Dienstleistungen immer wieder senken mussten, um überhaupt noch Käufer für die Produkte finden zu können. Des Weiteren gab es noch viele strukturelle Probleme, das heißt, die japanische Wirtschaft insgesamt war international nicht mehr so konkurrenzfähig und das hatte man eben insgesamt versucht, durch eine ultra lockere Zins- und Geldmarktpolitik in Japan aufzuweichen. Hier gab es ja dann das Abwertungswettrennen zwischen dem japanischen Yen, US-Dollar und Euro, also die drei Notenbanken haben hier in den letzten Jahren versucht, ihre jeweilige Wertung gegen die anderen Währungen abzuwerten. Und das relativ erfolgreich. Das heißt, wir haben ja dahingehend dann jetzt auch die Folgen daraus, die Inflation gesehen. Das heißt natürlich, dass ihr das nicht ganz folgenlos blieb. Und im Gegensatz zu Europa und in den USA war eben diese inflationäre Tendenz gewünscht. Das heißt also, die Preissteigerung, was ja eine Inflation nichts anderes darstellt, ist in Japan gewünscht und gewollt gewesen, um eben den deflationären Tendenzen entgegenzuwirken. Das war jetzt ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen oder auch die eine oder andere Zuhörerin etwas zu volkswirtschaftlich, aber es ist halt mal ganz spannend zu sehen, dass man eben auch im internationalen Finanzmarkt eine heterogene Situation vorfindet, wenn man halt vielleicht immer nur so stark eben auf seinen eigenen Heimatmarkt guckt und hier dann annimmt, dass sich die Situation, wie wir sie jetzt gerade hier in Europa erleben, eins zu eins eben auch auf die anderen Länder übertragen lassen. Und zumal es ganz spannend ist, heute kann ich ja wieder ein bisschen über China reden, weil Dirk nicht da ist, dass in China ebenfalls Tendenzen für eine deflationäre Trendrichtung zu sehen ist. Das heißt also, die chinesische Wirtschaft stellt sich momentan als relativ schwach dar und die Unternehmen versuchen dem entgegenzuwirken, indem sie dann eben die Preise für ihre Dienstleistungen und Produkte senken. Und diesen Trend kennen wir, wie gerade eben kurz von mir ausgeführt, Aus Japan. Das bedeutet also, hier muss China wirklich aufpassen, dass man sich nicht den Belzebub ins Haus holt. Japan hat da gute 30 Jahre mit zu tun gehabt. Das ist also ein Thema gewesen, was bereits Anfang der 90er Jahre aufgekommen ist und was wirklich dann eben auch bis in den Jahren 2020 hineingewirkt hat. Also der japanische Finanzminister Suzuki hatte also vor kurzem erst bekannt gegeben, dass man erste Tendenzen sieht, dass die Deflation zumindest mal augenscheinlich und den Anzeichen nach beendet sein könnte. Nochmal eine kleine Sonderlocke, und damit ich mit Japan auch schon soweit durch im ersten Teil. Ganz spannend ist auch, dass die Unabhängigkeit der japanischen Notenbank, also Notenbanken generell sind ja politisch unabhängig von den jeweiligen vorherrschenden Regimen bzw. politischen Richtungen und Strömungen, und das führte oftmals dazu, dass die Bank of Japan in Japan zwar den Anweisungen des Finanzministeriums folgte, aber gegen die eigenen Interessen handelte. Also eine sehr, sehr kuriose Situation, die sich da vorgefunden hat, dass man eben auf der einen Seite den Yen weiter abschwächen wollte, auf der anderen Seite aber auf Anweisung des Finanzministeriums den Yen gestützt hatte. Also das heißt nicht, dass die sich gegenseitig im Markt jetzt auf der Kauf- und Verkaufsseite begegnet sind, sondern die haben dann zum Beispiel solche Interventionen unternommen, dass sie eben den Yen zum Beispiel in dem Devisenmarkt gekauft haben und US-Dollar und Euro verkauft haben, und gleichzeitig in Japan gibt es das sogenannte Yield Curve Programm, das heißt also, da steuert die japanische Notenbank über die Laufzeiten hinweg auch so ein bisschen den aktuellen Zinssatz, das heißt, man verkauft und kauft entsprechende Anleihen mit den entsprechenden Laufzeiten, kurz-, mittel- und langlaufend, und im Gegensatz dazu, als man eben den Yen gestützt hat, hat man den auf der anderen Seite, auf der Anleihenseite, eben durch dieses Yield-Curve-Programm geschwächt. Also eine äußerst kuriose Situation, die sich da teilweise ergeben hatte und die auch, glaube ich, einmalig ist. Also in dieser Form habe ich zumindest nicht in Europa und in den USA gesehen. Und deswegen fand ich das Thema an dieser Stelle mal ganz spannend. Gucken wir mal weiter. Auch in der nächsten Woche wird nämlich die US-Notenbank, die US-Fed, ihre Sitzung abhalten. Und zwar am Mittwoch-Donnerstag, beziehungsweise, Dienstag-Mittwoch. Und da wird es natürlich auch spannend, Zinsschritt wird nicht erwartet, aber natürlich das Wording, also das bekannte Sprachgewirr von Jerome Powell, der dann eben natürlich wieder versuchen wird, sich in der aktuellen Situation durch die Unwägbarkeiten der Finanzmärkte hindurch zu manövrieren. Und hier hat er doch einiges zu tun. Wir haben gestern die Erzeugerpreise aus den USA gesehen, die nicht so stark gefallen sind, wie man es erhofft hatte. Das heißt also, das Inflationsthema ist weiterhin vorhanden. Da habe ich an dieser Stelle ja auch schon des Öfteren darauf hingewiesen. Wenn man ein bisschen länger an den Märkten unterwegs ist und wenn man das Thema Inflation mal etwas stärker auseinandernimmt, dann weiß man, dass das kein Thema ist, was innerhalb von ein paar Wochen erledigt ist, sondern Inflation ist ein Thema, was noch viele, viele nachhallende und nachlaufende Effekte hat, sogenannte Zweit- und Drittrundeneffekte, die dann dadurch kommen, wie zum Beispiel, wir brauchen gar nicht so weit gucken, bleiben wir in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, Gewerkschaften, Arbeitnehmer, die höhere Löhne und Gehälter wollen, sicherlich berechtigt, das ist jetzt hier nicht zur Diskussion stehend, aber das führt natürlich dazu, wenn eben die Gehälter und Löhne angehoben werden, werden die Unternehmen entsprechend natürlich dann auch ihre Produkte und Dienstleistungen ebenfalls teurer machen, um dann natürlich diese zusätzlichen Kosten, die dann entstanden sind, für das Unternehmen entsprechend auf den Endproduzenten abzuwälzen zu können. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie die Reaktion des Marktes ist. Zum einen, man nimmt das hin, bezahlt für die Produkte mehr und hat dann sozusagen eine weitere Lohn- oder beziehungsweise eine weitere Preissteigerung in dem Markt drin. Oder der Konsument tritt ihm zur Seite und sagt, nee, also für diesen Preis möchte ich entsprechendes Produkt und Dienstleistung nicht mehr haben, und über den Konsumverzicht aus, wenn es denn möglich ist. Und das führt dazu, dass die Wirtschaft dann eben langsamer vonstatten geht. Das heißt, der Konsum im Endeffekt ausgebremst wird. Und auch dieses Szenario sehen wir derzeit in einigen Bereichen. Also deswegen das nochmal zur Erklärung. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass insgesamt dann eben auch diese Lohnpreisspirale, die dann eben sich auch über die entsprechende Verbraucherpreise zeigen, natürlich noch weitere Effekte hat, eben zurückläufigen Konsum. Wir haben teilweise noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Rohstoffpreise, die also jetzt nicht menschlich direkt gesteuert sind, sondern die einfach davon gesteuert sind, dass zum Beispiel wenn eine gut laufende konjunkturelle Situation vorherrscht, dann eben wie zuletzt gesehen beim Kupfer, die Unternehmen stärker nach Kupfer, dem Rohstoff insgesamt nachfragen, die Preise steigen für Kupfer. Kupfer wird also insgesamt dann teurer, spielt auf der Kostenseite, sprich auf der Ausgangs-, der Eduktseite für die Unternehmen eine wichtige Rolle, führt aber dazu, dass natürlich dann die Margen geringer werden. Das heißt, selbst auf der Rohstoffseite, dann müssen die Unternehmen sehen, um die Margen eben zumindest mal halten zu können, dass sie natürlich dann entsprechend ihre Produkte, die daraus entstehen, auch wieder teurer machen. Also man merkt auch da entsprechend ein weiterer Effekt, der sich zeigt. Und natürlich last but not least Transport, Logistik, auch hier Energieträger, die eine wichtige Rolle spielen. Wenn man sich gerade den Rohölpreis anschaut, der sich ja wieder davon dann macht, jenseits der 80 US-Dollar-Marke in Richtung eher 90 zu laufen, jetzt sind wir momentan so bei 84 Dollar. Dann ist das natürlich ebenfalls ein zusätzlicher Kostenfaktor, der aber auch ganz klar auf der Inflationsseite zu sehen ist. Also von daher, das wird alles die US-Notenbank berücksichtigen müssen, wird darauf reagieren und wird vielleicht nochmal den einen oder anderen Dämpfer für die Marktteilnehmer geben. Und davor haben momentan so die Marktteilnehmer ein bisschen Befürchtungen, dass man eben ja bereits schon von der ohnehin abgekühlten Zinshoffnung, die ja zum Jahresanfang bei 167 Basispunkten und sieben Zinsschritten angefangen hat, der derzeit bei 75 bis 100 Basispunkten und 3 bis 4 Zinsschritten liegt, dass da vielleicht eher das untere Ende doch jetzt in Augenschein genommen wird. Das heißt, 75 Basispunkte und 3 Zinsschritte, dann eben auch schon die obere Kante der entsprechenden Zinssenkungsfantasie sein könnte. Demzufolge, Marktteilnehmer eher vorsichtig, man hat schon gesehen, Tech-Werte in der letzten Zeit unter Druck gekommen. Da ist man etwas vorsichtiger, weil eben Technologiewerte per se zinssensitiver reagieren und sind. Aber das nur mal so dahingestellt. Das heißt also, in der kommenden Woche habt ihr schon mal ein dickes, großes einen großen Andrang an entsprechende Daten, die man im Auge behalten sollte, wenn man an die Finanzmärkte unterwegs ist. Gehe ich immer natürlich nochmal gleich in Teil 3 dezidiert darauf ein, was da noch so kommt. Ansonsten noch die letzte Frage und auch so ein bisschen abhängig davon, wie eben die amerikanische Notenbank sich verhalten wird, ist natürlich, wann startet denn endlich die europäische Konjunktur durch? Das ist eine Frage, die sich ja bereits schon seit Ende der Covid-19-Pandemie dem Jahr 2022 stellt. Und hier hatte man ja den bekannten Reopening-Trade immer wieder in Erwägung gezogen und darauf gewartet, dass nun also auch endlich die europäischen zyklischen Werte wieder losgaloppieren, dass die chinesischen Konsumenten wieder konsumieren, dass China wieder richtig Dynamik bekommen wird, das Ganze dann auf die wichtige exporthängige Wirtschaft abstrahlen wird, Maschinenbau wird laufen, Automotive-Unternehmen werden wieder hervorragende Gelder verdienen, die Chemieunternehmen werden sozusagen wieder produzieren, dass die Schornsteine qualmen. Und das sind natürlich alles Vorstellungen gewesen, die bisher nicht eingetroffen sind. Aber der DAX ist trotzdem hochgelaufen. Woher kommt es ja? Weil man immer wieder die Hoffnung natürlich hegt, dass eben insgesamt die globale Konjunktur sich erholen wird. Das Witzige ist, es tut sich ja tatsächlich auch einiges. Das heißt, wir haben also tatsächlich Volkswirtschaften, bei denen brummt es momentan. Guckt man zum Beispiel ein bisschen in Richtung Südamerika, guckt man in Richtung Indien. Dort haben wir große Volkswirtschaften, die in den letzten Monaten wirklich gut performt haben. Und natürlich so ein Stück weit natürlich auch dann die Produkte und Dienstleistungen von den europäischen Unternehmen in Anspruch genommen haben. Wir haben Nordamerika, die zwar nicht überbordend gut laufen, aber zumindest mal einen sehr robusten Arbeitsmarkt haben und dahingehend den Konsum wieder so ein bisschen stützend wahrnehmen können, weil eben die amerikanischen Arbeitnehmer dann natürlich auch gewillter sind, wieder mehr zu konsumieren, wenn man eben weiß, man hat entsprechend sichere Jobs und die sicheren Jobs werden dann eben auch durch entsprechende Löhne und Gehälter bezahlt, beziehungsweise gut bezahlt. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema 2, wenn man so will. Das heißt, wenn die natürlich gut bezahlt werden, hat man wieder das Inflationsthema auf der Backe oder an der Backe. Und das ist momentan so ein bisschen die Gesamtsituation. Ich bin selber gespannt, wenn wir hier eine klare Indikation sehen. Ich bleibe erstmal dabei, dass ich das erste Halbjahr noch als eher Non-Event-Charakter ansehe. Ich glaube tatsächlich, wir können frühestens damit rechnen, dass wir so ab dem dritten Quartal ins vierte Quartal hineinlaufen, mit einer Konjunkturerholung in Europa rechnen können, wobei es auch kein sprunghafter Anstieg ist, sondern wirklich eher ein schleichender Prozess sein wird. Ja, ist natürlich die Frage, ob nicht das aktuelle Niveau, was wir derzeit im DAX sehen, hier nicht schon bereits einiges vorweggenommen hat. 18.000 Punkte ist aus meiner Ansicht nach heraus schon eine ordentliche Ansage für die DAX-Werte und hat hier schon ordentlich Fantasie eingepreist, wenn man sich ansieht, wie wir in den letzten 6 Wochen alleine von 17.000 Punkten jetzt auf 18.000 Punkte angestiegen sind. Das ist ja oftmals eine komplette Jahresperformance. Also 6-7% ist eine durchschnittliche Rendite eines Aktienmarktes im Durchschnitt der letzten 30-40 Jahre. Und das hat eben der DAX jetzt alleine innerhalb von 6 Wochen gemacht. Also von daher, hier würde ich ein bisschen vorsichtiger sein und bin mir wirklich nicht ganz sicher, ob das in dieser Form so weitergeht. Von daher wäre es vielleicht ganz sinnvoll, mal auf jeden Fall den einen oder anderen Stop-Loss Kurs etwas restriktiver nachzuziehen. Damit bin ich zumindest mal durch mit Teil 1, komme jetzt zu Teil 2 und werde hier auf die Unternehmen eingehen, die bei der Comdirect stärker nachgefragt sind. Natürlich auch, weil in der letzten Woche ja viele Zahlen vorgelegt wurden. Das schon mal als kleiner Hinweis. Also bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen zu Teil 2. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch weiterhin hier am Ball bleibt, weil jetzt kommt eigentlich, glaube ich, für viele der wirklich interessantere Teil. Der erste Teil war so ein bisschen das Aufwärmen, das Warmlaufen. Der zweite Teil ist jetzt der Teil, wo wir in Medias Res gehen und uns die Unternehmen anschauen, die in dieser Woche verstärkt in den Fokus gerückt sind, sowohl durch die Handelsvolumen bei der Comdirect, als auch natürlich zum Beispiel ein Unternehmen dabei ist, das ihr dezidiert nachgefragt habt und das ich natürlich dann auch entsprechend gerne aufgenommen habe. Gucken wir als erstes mal auf die Rheinmetall. Das Düsseldorfer Unternehmen kam ja in den letzten Tagen am Donnerstag explizit mit Zahlen und konnte einen Umsatzanstieg im vergangenen Jahr von 12% auf 7,1 Milliarden Euro und ein Nettogewinn von 9% auf 0,6 Milliarden Euro verzeichnen. Damit hatte man zumindest mal das Ziel, den Vorjahresgewinn so ein bisschen, beziehungsweise den Vorjahresumsatz ebenfalls zu erreichen mit 7,4 Milliarden, der klar davon beeinflusst wurde, dass eben der Ukraine-Krieg ja hier eben bei Rheinmetall dazu geführt hat, dass die Produkte entsprechend stark nachgefragt wurden. Und der Vorstand hat auch hier zumindest mal weitere Umsatzanstiege in Aussicht gestellt. Das hat natürlich viele Sonderfaktoren dahingehend, beziehungsweise hat natürlich auch dahingehend die politische Tendenz, dass viele NATO-Staaten jetzt ja eben auch wachgerüttelt wurden, beziehungsweise eben gezwungen sind, eben ihren Wehretat auszuweiten. Man hatte hier ja ein Ziel, 2% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für Anschaffungen von militärischen Ausrüstungen entsprechend eben aufwenden zu müssen. Und dieses Ziel haben tatsächlich bisher nur 17 der 30 betroffenen Länder erreichen können, oder beziehungsweise 11 sogar nur der 30 Staaten erreichen können. Und da ist natürlich noch ordentlich Luft im Endeffekt drin, dass also hier 19 Staaten insgesamt aufgefordert sind, diesen Vorgaben entsprechend gerecht zu werden. Deutschland zum Beispiel hatte lediglich 1,6% der Wirtschaftsleistung entsprechend mit in diesen entsprechenden Wehretat aufgenommen. Das heißt also, hier ist ebenfalls noch Luft nach oben, ist sogar mit einer der größten Zahlungen oder beziehungsweise größten Mitglieder eben in diesem Bereich, weil eben natürlich das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland entsprechend größer ist als eben von den anderen 29 NATO-Staaten und demzufolge ist hier also sozusagen noch eine erhebliche Lücke entstanden, die in absoluten Zahlen ungefähr bei 17 Milliarden liegt. Das zeigt also, was da dann eben durch diese politische Komponente für ein ordentlicher Drive und Drall in dem ganzen Rüstungsgeschäft vorhanden ist, ob man das jetzt gut findet insgesamt oder nicht, aber zumindest mal ist es eine Tendenz, die dazu führt, dass eben solche Unternehmen wie Rheinmetall und natürlich auch andere Rüstungskonzerne überproportional stark davon profitieren. Das zeigt sich auch im Auftragsbestand, der eben zum Jahresende 2023 von 26,6 Milliarden auf 38,3 Milliarden in die Höhe geschnellt ist und damit den höchsten Stand darstellt, wie bis noch nie in der Geschichte von Rheinmetall. Also sowohl interessant von der Wirtschaft, betriebswirtschaftlichen Seite, als auch natürlich, sage ich mal, von der politischen Seite zu sehen, was eben dafür Auswirkungen zu sehen sind bei den Unternehmen durch eben geopolitische Ereignisse, die sich da teilweise abzeichnen. Kommen wir zum zweiten Unternehmen, die RWE, ebenfalls mit Zahlen, Europas größter Energiekonzern, auch gerade sehr stark positioniert im Bereich der regenerativen Energien, konnte mit den Zahlen relativ gut überzeugen. Die Marktteilnehmer hatten also mit Schlimmerem gerechnet und man hat also hier sowohl die Bandbreite, die man vorher bei dem entsprechenden Ergebnis von 5,2 bis 5,8 Milliarden als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen rausgegeben hat, treffen und lag damit sozusagen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen. Man hat also hier zumindest mal davon nicht ganz so negativ performt, wie man eben im Vorfeld befürchtet hatte. Man darf nicht vergessen, es waren natürlich einige Basiseffekte auch zu sehen, weil wir die Kurskapriolen oder beziehungsweise die Notierungskapriolen bei den Strompreisen im Jahr 2023 führten natürlich auch dazu, dass wir hier einige Sondereffekte, Basiseffekte haben, die sich auch in 2024 jetzt gezeigt haben. Und die müssen natürlich erstmal rausgepreist werden. Das heißt, dass der Strompreis ja in Europa im vergangenen Jahr sehr stark angestiegen ist. Davon haben die Stromkonzerne, Energiekonzerne überproportional stark profitiert, zumindest phasenweise. Und das führte halt dazu, dass natürlich jetzt die Vergleichbarkeit zu dem Vorjahr einfach schwierig ist und oftmals auch bei den Energieunternehmen aus Europa natürlich dann jetzt zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang führt, zumal natürlich auch, ihr erinnert euch, oder beziehungsweise Rückblick zu Teil 1, die Konjunktur in Europa ja alles andere als wirklich gut läuft, sondern eher holprig unterwegs. Das heißt, hier wird natürlich dann eben auch durch die noch nicht so richtig laufende Konjunktur tendenziell weniger Strom nachgefragt, was einfach auch dazu führt, dass natürlich dann die Energiekonzerne entsprechend weniger Erträge eben aufzeigen können. Vor allen Dingen interessant natürlich auch, weil viele Marktteilnehmer damit gerechnet hatten, dass RWE aufgrund der starken Kursrückgänge, die man bei den Aktien gesehen hat, das Papier hat ja seit Jahresanfang knapp 40% verloren, dass da natürlich vielleicht der ein oder andere Aktienrückkauf ins Hause stehen würde. Das wurde zumindest gestern nicht publiziert. Und demzufolge war man da so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, zumindest mal überrascht. Aber man rechnet trotzdem damit, dass das eben bekannt gegeben wird, weil eben der Konzern ja weiterhin gutes Geld verdient. Also das heißt, der Gewinn ist ja trotzdem ansehnlich gewesen und dass natürlich dieses niedrige Kursniveau von den Aktionären mit der RWE genutzt wird, von dem Unternehmen, um eben eigene Aktien zurückzukaufen. Also von daher die RWE auch mit unter den top gehandelten Titeln bei der Comdirect. Als drittes Unternehmen die Aktien von Zalando. Ihr merkt schon, es sind hauptsächlich heute hier DAX-Konzerne, DAX-40-Konzerne mit dabei, aber die haben ja eben in dieser Woche auch entsprechend ihr Zahlenwerk vorgelegt und demzufolge natürlich auch den Fokus bzw. die Aufmerksamkeit unserer Kunden genossen. Und bei Zalando war es ebenfalls so, dass hier zumindest mal mehr Licht als Schatten zu sehen war. Die Aktien haben ja doch sehr, sehr stark auf die Zahlenvorlage reagiert. Das kam eben daher, weil man eben im Vorfeld doch größere Ressentiments gegenüber dem der Handelsplattform hatte. Man darf halt nicht vergessen, Zalando ist natürlich ganz, ganz stark in dem Bereich im Konsum natürlich Textilien fokussiert. Und ich hatte ja in Teil 1 schon ein bisschen auf die Inflationsauswirkungen hingewiesen. Und das heißt natürlich auch, dass sich der Konsum, die Konsumzurückhaltung natürlich auch gerade bei Konzernen, die eben im Handel von Textilien entsprechend sich positioniert haben, dann natürlich auch abstrahlen. Und aber das ist zumindest mal nicht so stark ausgefallen, wie eben viele vorher befürchtet hatten. Vor allen Dingen arbeitet Zalando insgesamt eben auch daran, die Kosten in den Griff zu bekommen, sodass eben die das Bruttowarenvolumen, was eben ansteigen soll, eben auch dazu führt, dass die EBIT-Marge bis 2028 bei 6-8% liegen soll, also dass man hier einfach einen ordentlichen Gewinn dann eben aus dem Umsetzen entsprechend erzielen kann. Und nur mal zum Vergleich, in 2023 betrug die Marge 3,5%, also da ist noch ordentlich Luft nach oben und zeigt natürlich auch, dass da so ein bisschen Fantasie bei den Aktien ist, die sich dann zumindest mal am Mittwoch entladen hat, die Aktie hat teilweise 17-20% im Plus. Ich denke, es ist interessant, man zeigt eben aber auch, was für eine Skepsis viele Marktteilnehmer einfach noch gegen Handelskonzerne, gegen entsprechende Konsumartikel oder Händler hatten und wurden zumindest mal bei der Zalando AG dahingehend so ein bisschen Lügen gestraft. Also ganz, ganz spannende Situation. Ich denke, die Zalando sollte man tatsächlich auf der Agenda behalten, ob man jetzt bei den doch schon gestiegenen Kursen hinterher springen soll, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber zumindest mal kann man sich die Aktien sicherlich mal auf die Watchlist nehmen und bei der einen oder anderen zu erwartenden Kursschwäche in den kommenden Wochen mal schauen, ob man dann vielleicht zu günstigen Kursen entsprechend reinkommt. Also die Perspektiven sehen nicht schlecht aus. Die Analystenkommentare waren entsprechend positiv bei den Aktien. Und vor allen Dingen ist auch hier hinzuweisen, dass man die Strategie, sich zu öffnen. Das heißt also, dass man eben auch für im Bereich B2C, B2B-Bereich, eben also für andere entsprechenden Kunden hier eben die Plattform öffnet, dass man eben da weiter vorangeht. Und das ist natürlich auch ganz spannend, weil man dann natürlich auch die bestehenden Logistik-Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler entsprechend öffnen kann und damit natürlich auch die Kosten bzw. dann die sowieso vorhandenen operativen Kosten weiter absenken kann, weil sozusagen eben für andere zur Verfügung gestellt und dadurch eine Skalierung entsteht. Also insgesamt ganz spannend. Zalando, denke ich mal, dahingehend perspektivisch auf jeden Fall gut aufgestellt. Jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was ihr euch dezidiert gewünscht habt, und zwar die Grenke Leasing. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil das Leasinggeschäft international wirklich ein sehr, sehr stark nachgefragtes Geschäft ist. Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren verstärkt darauf gesetzt, nicht mehr Investitionsgüter direkt zu kaufen, sondern eher zu leasen, zu mieten. Das heißt also, dass man hier nicht wirklich die Maschinen und entsprechenden Ausrüstungen und Investitionsgüter kauft, sondern dass man eben hier entsprechend Leasinggeschäfte betreibt. Und davon profitieren natürlich dann Leasingunternehmen wie zum Beispiel eine Grenke. Grenke vielleicht auch nochmal den einen oder anderen bekannt durch den Skandal, den es da vor einigen, ich glaube mittlerweile schon Jahren gab. Da hatte ja dann ein Shortseller darauf hingewiesen, dass man eben Bilanzmanipulation bei dem Unternehmen erkannt haben will. Das hat sich aber im Nachgang nicht wirklich als 100% richtig rausgestellt, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Hatte da die BaFin dann auch nochmal untersucht und es gab zwar einige Dinge, die geklärt werden mussten, die wurden dann aber tatsächlich ausgeräumt. Nichtsdestotrotz, die Aktien noch relativ lang darunter gelitten, dass man eben diese Vorwürfe entgegen dem Unternehmen und dem Management eben vorgeworfen hat. Unklare Unternehmensstrukturen wurden genannt und so weiter. Also viele Dinge, die nicht wirklich, sag ich mal, ohne sind. Und natürlich auch so ein bisschen die bösen Erinnerungen an eine Wirecard haben hochkommen lassen. Aber derzeit, jetzt scheint zumindest mal das Unternehmen da im Gesunde zu sein, beziehungsweise von diesen Vorwürfen befreit zu sein. Die Zahlen, die vorgelegt wurden, sahen auf jeden Fall ganz vernünftig aus. Man hat ein Leasing-Neugeschäft von 2,3 Milliarden Euro bis zum vergangenen Jahr 2023 vorlegen können und damit das Ergebnis von oder um 12,3% im Vergleich zum Vorjahr entsprechend übertreffen können. Was auch ganz spannend ist, dass sich das bisherige Kerngeschäft, also es gerade auf dem Bereich IT-Leasing-Güter, also sprich alles, was damit elektronisch oder mit Informationstechnologie-Ausrüstung zu tun hat, hat man sich jetzt auch in dem Bereich Green Economy Objects oder Objekte wie zum Beispiel E-Bikes, Solaranlagen und Wallboxen ausgeweitet und macht damit bereits im vergangenen Jahr 2023 8% des Leasingsgeschäfts aus. Im Jahr 2022 lag der Anteil noch bei 6%, also auch hier ist es so, dass man eben bereits im Wachstum, neuen Wachstumsmarkt entdeckt hat, also viele E-Bikes entsprechend dann auch eher geleast werden oder eben Solaranlagen durch Grenke entsprechend dann auch leasingfähig sind. Also durchaus spannend. Man baut auch daran, das Händlernetzwerk dadurch natürlich weiter auszubauen, also positioniert sich hier breiter. Und das ist natürlich insgesamt ganz spannend. Und demzufolge denke ich mal, bleibt zumindest mal das Kerngeschäft von der Grenke Leasing durchaus interessant. Ich denke, das einzige Manko, was wir momentan natürlich bei der Grenke Leasing sehen, ist einfach, dass es sich um ein relativ kleines Unternehmen handelt und dass der Fokus der Marktteilnehmer wirklich momentan auf den DAX 40-Werten liegt. Das ist ja nicht nur bei der Grenke so, sondern das haben wir bei vielen anderen interessanten Unternehmen aus den zweiten und dritten Reihen. Die haben eben teilweise wirklich interessante operative Geschäftsvorgänge, gute Geschäftszahlen, aber nichtsdestotrotz bringt das alles nicht, weil der Fokus der großen Investoren einfach nicht auf kleine und mittelgroße Unternehmen gelenkt ist, sondern die fokussieren sich eben wirklich nur auf die DAX 40-Werte und darunter leiden natürlich dann auch solche Unternehmen wie zum Beispiel eine Grenke oder eben natürlich auch andere aus dem M- und S-DAX-Bereich und werden nicht so richtig wachgeküsst. Also hier ist noch nicht die Prinzessin vorbeigekommen, wenn man es so will, sondern hier sind noch ganz, ganz viele Frösche dann eben im großen Teich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen und warten darauf, entsprechend entdeckt zu werden. Das zeigt sich natürlich auch, wenn man sich mal anguckt, der DAX 40 auf Rekord hat, guckt man mal auf den MDAX und SDAX, da sieht es tatsächlich anders aus. Die Performance von diesen beiden Indizes nicht so gut wie eben im DAX und das zeigt sich dann natürlich auch bei den einzelnen Indexmitgliedern, wie zum Beispiel einer Grenke. Gucken wir last but not least auf den einen der großen Automobilkonzerne BMW, die nämlich auch mit Zahlen aufgewartet sind. Die sahen auf dem ersten Blick gar nicht mal so verkehrt aus. Konzernüberschuss lag bei 12,17 Milliarden Euro. Man hatte hier 12,1 Milliarden erwartet, also roundabout 70 Millionen mehr Ertrag bzw. entsprechend mehr Gewinn, als man vorher gedacht hatte. Konzern-EBIT bei 18,48 Milliarden. Hier wurden 18 Milliarden erwartet, also 480 Millionen mehr. Der Umsatz erreichte 155,5 Milliarden. Lag die Erwartungshaltung bei 154,2, also ebenfalls mehr. Es gab aber tatsächlich doch zwei Dinge, die so ein bisschen den Marktteilnehmern nicht sauer aufgestoßen sind, aber zumindest mal dazu geführt haben, dass die Aktien dann doch relativ stark unter die Räder gekommen sind und teilweise bis zu 5% zumindest mal am Donnerstag verloren haben. Das war nämlich zum einen, dass die Marge im Autogeschäft tiefer ausgefallen ist, als man erhofft hatte und dass der Konzern insgesamt noch keine Prognose für das Gesamtjahr ausgegeben hat. Das will man aber nachholen, beziehungsweise wird das dann eben bei der Zahlenvorlage am 21. März tun. Man hat aber hier schon bereits damit gerechnet, dass das eben bei der vorläufigen Zahlenvorlage schon geschieht. Also demzufolge hat sich hier wahrscheinlich so eine Mischung aus Gewinnmitnahmen plus eben natürlich Enttäuschung und natürlich Momentum, weil der Markt relativ nervös ist momentan, hier bei 18.000 Punkten einfach auch entsprechend entladen und die Aktien dann in den Börsenkeller geschickt. Auch die Dividende fällt geringer aus als im letzten Jahr. Es soll nämlich eine Dividende von 6 Euro gezahlt werden. Das sind 2,50 Euro weniger als noch im vergangenen Jahr 2023. Das hat aber damit zu tun gehabt, dass im vergangenen Jahr eine Sondersituation oder ein Sondereffekt entstanden ist durch eine Integration eines ausländischen Unternehmens in den Gesamtkonzern und dadurch der Gewinn dann in 2023 eben durch diesen Sondereffekt höher ausgefallen ist und man das im Endeffekt durch die Dividendenpolitik berücksichtigt hatte und jetzt sozusagen wieder in Anführungsstrichen korrigiert, weil ja jetzt eben sozusagen dieser Sondereffekt weg ist. Ganz spannend finde ich aber wiederum, dass BMW hier weiter viel, viel Geld in die Hand nimmt, um eben in Forschung und Entwicklung sich weiter voranzubringen. Das ist natürlich momentan einfach das wichtigste Werkzeug, was gerade die deutschen Autobauer aus meiner Sicht heraus haben, um eben den Anschluss an die chinesischen Autobauer und zum Beispiel einer Tesla nicht zu verlieren. Und da hat BMW wirklich, denke ich mal, eine gute Position eingenommen. Man kleckert also nicht hier, sondern man klotzt halt richtig und will für 8,5 bzw. Hat die Investition um 8,5% auf 8,8 Milliarden Euro eben gesteigert. Und will eben ja gerade in die sogenannte neue Klasse investieren. Das heißt also, man geht wirklich umfassend in den Bereich innovative Technologien, Elektrifizierung und Digitalisierung eben von den Produkten, die ja bereits in der Produktwelt von BMW da sind, aber noch nicht in der ganzen Breite entsprechend elektrifiziert und digitalisiert sind, rein. Und wird natürlich damit auch neue Technologien einfach auf den Markt bringen können, die natürlich dann auch gerade neue Kaufanreize für die Kunden schaffen. Ganz spannend auch, dass BMW eben durch den Fokus auf die Oberklasse, das erkennt man ja auch gerade daran, dass zum Beispiel eine chinesische BYD ja sich auch in diesem Bereich momentan stärker aufstellt und eben doch andere Unternehmen sich wesentlich mehr auf die Oberklasse, sprich auf die hochpreisigen Produkte fokussieren, dass man sich dort besser aufstellen will und damit natürlich dann auch gerade solche Investitionen einfach notwendig sind, weil natürlich der Anspruch eben von den Kunden in diesem Bereich ein anderer ist als jetzt in den Mittel- oder eben entsprechenden kleinen Wagensegmenten hinein. Also von daher sicherlich ganz spannend. BMW, denke ich, sollte man auch für das Jahr auf der Agenda behalten. Die durften zum Jahresende dann eben auch nochmal spannend werden, wenn tatsächlich sich die Konjunktur in Europa wieder etwas erholen sollte. Dann kann das natürlich auch entsprechend auf die Aktien von BMW abfärben. So, damit bin ich jetzt in die Kategorie angekommen der Buzzwords und fange mal gleich mit dem ersten an, und zwar Hype-Jargon. Das ist nichts anderes als das, was wir hier besprechen. Das heißt, das sind die Buzzwords. Also mit Hype-Jargon spricht man davon, dass man eben die Buzzwords nutzt, um eben sozusagen eine Art Hype oder diesen Hype-Charakter, der sich durch diese Buzzwords ergibt, zu nutzen und teilweise dann natürlich in Präsentationen oder Verkaufsveranstaltungen entsprechend anbringt. Wer sich schon mal Unternehmensberatungsveranstaltungen angeschaut hat oder entsprechende IT-Konferenzen, der weiß, wovon ich rede. Und das ist sozusagen der Inbegriff davon. Das zweite Buzzword, was ganz spannend ist, sind Flops. Das ist der sogenannte Floating Point Operations per Second. Das ist nämlich sozusagen, wenn man so will, die Messeinheit für die KI bzw. für die Leistung einer KI. Das sind nämlich die Gleitkommaoperationen pro Sekunde. Das heißt also, wie viele Operationen, wie viele Rechenoperationen können von einem Halbleiter ausgeführt werden pro Sekunde. Und das bezeichnet also sozusagen dann eben die Rechenkapazität, Rechenleistung, die eben einer KI zur Verfügung steht, und die muss sich halt nach aktueller Lesart pro Jahr verdoppeln bzw. verdreifachen, um eben hier eine annehmbare Steigerung bei den KI-Technologien hervorzurufen. Das heißt also, wenn ihr mal Flops, also wirklich nicht Flip-Flops, sondern Flops entsprechend hört, dann heißt, geht das hier um die Floating Point Operations per Second, also die Gleitkomma-Operation pro Sekunde. Und das ist, wie gesagt, die Rechengröße und die wichtigste Einheit im Bereich der KI-Technologie. Und deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Das dritte Wort sind die DevOps. Was wiederum ein Kunstwort aus Development und Operations ist und nichts anderes bedeutet, dass man sich sozusagen von dem Silo-Denken löst. Das heißt also, dass die Entwickler Und der Betrieb bzw. Vertrieb oder diejenigen, die nachher das Produkt im Endeffekt dann auch nutzen, sich hier nicht mehr in einzelnen Silos befinden, sondern eben miteinander auskommen bzw. entsprechend dann natürlich auch besser kooperieren. Und das findet man eben gerade im IT-Bereich sehr, sehr häufig und ist auch in der letzten Zeit sehr häufig als sogenanntes Buzzword entsprechend hochgekommen. Das nächste Wort bzw. nächste Phrase sind Minimum Viable Products, MVP. Das ist ungefähr der Ansatz, dass man also Produkte sofort nach der Entwicklung in den Markt gibt und nicht mehr darauf wartet, dass hier Feedback von zum Beispiel Testkunden gegeben wird, dass man also hier weiter an den entsprechenden Produkten arbeitet, sondern sozusagen gleich von der Zeichnung weg in den Markt gibt und um damit eben Kosten und Zeit zu sparen. Was natürlich kein wirklicher Mehrwert dann für den Kunden ist, weil der dann sozusagen quasi zum Beta-Tester automatisch wird, wenn er sich das Produkt holt. Aber auch das hört man relativ häufig eben im Bereich des Vertriebs beziehungsweise natürlich auch in der IT-Welt. Das letzte Wort ist Agilität. Und ist auch sehr, sehr in Mode gekommen und heißt eigentlich nichts anderes, dass man hier versucht, Unternehmen flexibler zu machen. Das heißt also, dass eben im Endeffekt die Mitarbeiter nicht nur in einer Abteilung aufhalten oder beziehungsweise eben nur in einem Bereich sind, sondern insgesamt Agilität eben davor oder dadurch eben auch erreichen, dass man eben über den Tellerrand hinausschaut, mit anderen Einheiten zusammenarbeitet, mit denen man vielleicht vorher weniger zu tun hatte. Und entsprechend natürlich dann auch eine Flexibilität erreicht, die insgesamt den Unternehmen einfach eine schnellere Vorangehensweise und ein entsprechend besseres Vorankommen ermöglichen soll. Dass das nicht so richtig funktioniert, das hat sich leider auch rausgestellt, dass nämlich bisher nur ungefähr 30%, also sprich ein Drittel der Teams oder der entsprechenden betroffenen Leute, auch hier natürlich vordergründig aus der IT-Welt eigentlich daran halten, beziehungsweise das eben auch in dieser Form umsetzbar ist. Also sicherlich auch ein Streitthema, was man immer wieder findet, wenn man eben mit agilen Arbeiten, Agilität insgesamt zu tun hat. Also von daher zumindest mal ein Wort, was man sicherlich auch des Öfteren in der Vergangenheit mal in der Wirtschaftspresse und Fachpublikation lesen konnte. Damit bin ich mit Teil 2 durch, komme zu Teil 3, zu den Daten und Terminen für die kommende Woche und freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen Teil 3. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid noch weiterhin richtig und es geht jetzt rein in die Zahlenwelt rund um die Termine in der kommenden Woche. Und da steht doch einiges an. Wir haben gerade auf der Unternehmensseite viele Unternehmen, die in der kommenden Woche ihre Daten vorlegen werden, zum Beispiel am Montag eine Hannover Rück. Wir bekommen am Dienstag eine Amadeus Fire, also hier die Versicherungskonzerne insgesamt, die zum Wochenanfang ganz spannend sein könnten. Aus China, China Unicom werden Zahlen vorlegen, dann kommt die Deutsche Euroshop, ein deutscher Immobilienkonzern, der sicherlich nach gerade heute in dem Vonovia hier auch nochmal ganz spannend sein dürfte, wie der sich darstellt, ja nicht ganz ohne Probleme in den letzten Monaten, deswegen natürlich auch zu sehen und ganz interessant, wie er sich bzw. der Konzern sich geschlagen hat. Wir bekommen die Deutz AG und Fraport ebenfalls am 19. Eine Xiaomi wird auch Zahlen vorlegen, dahingehend sicherlich nochmal ganz spannend, was man nach den Einstieg eben in dem Automotive-Sektor zu vermelden hat. Vielleicht gibt es da auch nochmal die ein oder anderen Hinweise dazu. Wir bekommen am 20. die Zahlen von Atos SE, also des französischen Softwarekonzerns. Da wird man natürlich auch genau drauf schauen, der auch doch in den letzten Monaten und Quartalen massive Probleme hatte und ob sich hier eine Besserung abzeichnet. Dann am 20. ebenfalls die CA Immobilien. Wir bekommen am 20. China Resource Power Holdings, CK Infrastructure Holdings und Geely, alle am 20. dann General Mills, Indus und Micron Technology. Also da sicherlich auch nochmal ganz spannend ein Unternehmen aus dem Halbleitersektor. Des Weiteren die Pinduoduo am 20. großer Handelskonzern aus China. Wir bekommen Power Assets Holding, ProCredit, Prudential und PVA Tepla, Schoeller Blackmann und die Sunny Optical plus Tencent Holding. und Hong Kong and China Gas Company. Also am 20. nimmt das Ganze nochmal richtig Fahrt auf und wird sozusagen hier auch gerade die großen chinesischen Unternehmen wie zum Beispiel Tencent und Pinduoduo nochmal in den Vordergrund rücken. Am 21. kommt die 1&1 AG, AACC Technologies, Accenture. Wir bekommen BMW, da hatte ich ja bereits gesagt, mit den endgültigen Zahlen. Da wird sicherlich spannend sein, wie man die Prognose für das Gesamtjahr sieht. Wir bekommen China Mobile am 21. mit Zahlen. Wir bekommen CNOOC, den chinesischen Rohstoff- bzw. Erdölkonzern, CK Hutchison Holdings, Doc Morris am 21. Enel, FedEx wird aus den USA die Zahlen vorlegen, Logistikunternehmen, wo man mit Sicherheit auch nochmal drauf schauen sollte. Wir bekommen die Hamburger Hafen und Logistik, HHLA, am 21. und natürlich die Init Innovation, Instone Real Estate, Ionos, EVU Traffic, LPKF, Lululemon aus den USA, Nemetschek, Next, Nike, ebenfalls mit Zahlen am 21. Also hier geht so ein bisschen dann eben, sag ich mal, auch der Hochpunkt in der kommenden Woche am Donnerstag dann weiter. Wir bekommen eine Ping An Insurance, Porsche Automobil Holding, wir bekommen die Swatch, Talangs, Technotrans und auch die United Internet AG, Foslo, ebenfalls am 21. mit Zahlen, also da ist am Donnerstag so ein bisschen der Zenit, wenn man es so will. Am Freitag kommen dann die CW, China Petroleum, Datamodul, Eckert & Ziegler und Secunet Security plus SGL Carbon und die Singulus, die entsprechend ihre Zahlen vorlegen werden. Ansonsten von der makroökonomischen Seite in der kommenden Woche ganz wichtig natürlich die Notenbanksitzung. Ich habe es bereits gesagt, die Bank of Japan Montag, Dienstag bzw. Dienstag, Mittwoch dann die US Fed. Wir bekommen aber auch die Bank of Canada, die türkische Nationalbank wird am Donnerstag ihre entsprechende Zinssitzung abhalten und auch die russische Notenbank am Freitag, also das von zumindest mal von den Notenbanken her. Ansonsten haben wir natürlich am Donnerstag wieder die klassischen Arbeitsmarktdaten aus den USA, auf die man schauen sollte, und am Mittwoch die Preisdaten beziehungsweise dann am Freitag ebenfalls auch mal US-Konjunkturdaten. Also man sieht schon, der Wochenanfang eher dominiert durch die mikroökonomische Seite von den Unternehmen. Am Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag scheint sich dann so ein kleines Cluster zu bilden, dass also hier dann natürlich die Mischung eben durch die vielen Unternehmensdaten und sowohl als auch durch die makroökonomischen Daten entsprechend und natürlich den Worten der US-Fed dann nochmal ordentlich Drive reinkommt, und zum Wochenausklang wird es dann wieder ein bisschen dünner und der Fokus dürfte da dann tatsächlich eher bei den Unternehmen liegen. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, euer Unternehmen bzw. eure Fragen wurden dahingehend beantwortet. Ich habe euch die letzten 42 Minuten hier ein wenig unterhalten können. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut, lasst die Börse Börse sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich in der kommenden Woche gerne wieder bei den Marktupdates auf dem YouTube-Kanal von Comdirect dabei sein und natürlich auch gerne auf meinem YouTube-Kanal und da gleich einen Start in den Tag-Format entsprechend sehen, wie sich die einzelnen Handelssitzungen in Asien entsprechend dargestellt haben. Euch alles Gute, weiterhin viel Erfolg bei eurem Agieren an den Börsen und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.